Schwester Jordana, wir nehmen das Gespräch auf. Es ist ein Montagmorgen. Ich habe schon fast eine Stunde Stau hinter mir auf der Autobahn. Was haben Sie heute alles schon gemacht?
Also den typischen Montagmorgen-Effekt, dass man um 6 Uhr merkt, oh je, es ist ganz schön früh aufzustehen, mein ältestes Kind zu wecken, die um 7 Uhr in die Schule muss oder zum Schulbus. Dann musste ich heute sehr früh schon zum Sport. Ich habe einen Kurs belegt, der sehr früh anfängt. Das heißt, ich komme jetzt schon ganz frisch, körperlich frisch hierher. Ja. Und gleich werden die Kinder kommen.
Was machen Sie für einen Sport? Irgendwas Gutes für Bauch oder Rücken?
Gerätetraining.
Gerätetraining. Also wirklich richtig. Um den Rücken zu stärken.
Genau. Die Arbeit geht auf dem Rücken mit 5 kleinen Kindern. Ja. Das hat mein Rücken gesagt. Jetzt mach mal was zur Kräftigung. Mhm.
Wie viele Kinder haben Sie insgesamt hier?
130 circa, also immer mal mehr, mal weniger, aber in 14 Gruppen untergebracht, davon 6 Kinderdorffamilien, was ja das Herzstück und das besondere Konzept hier ist. Da leben alleinstehende Frauen oder Ehepaaren wie Eltern mit den Kindern zusammen, das heißt auf Lebenszeit, auf Beziehung ausgerichtet.
Das heißt, es kann nicht nur eine Ordensfrau Kinderdorfmutter werden, sondern auch andere Menschen.
Genau, also das ist sogar das Üblichere. Also ich bin die einzige Schwester, die hier noch Kinderdorfmutter ist. Das andere sind sogenannte Laien oder Nichtordensleute, entweder verheiratet oder nicht, mit eigenen Kindern, ohne eigene Kinder, die dann Kinder noch zu sich aufnehmen und mit denen dann zusammen leben.
Es ist ein wunderschönes Gelände. Weit verstreut liegen die Häuser, dazwischen ist wie so ein großer Park und der Dorfcharakter kommt auch tatsächlich durch diese Anlage, diese einzelnen Gebäude und dann ist noch ein Dorfteich, also ein Teich mittendrin.
Ja. Und eine Kirche mitten im Dorf, ja auch wichtig für uns, auch als Sammelpunkt Ort der Begegnung. Ja, wir haben schon auch eine Dorfgemeinschaft. Also wenn wir mal was brauchen, sei es küchenmäßig, hast du noch 10 Eier oder hast du noch das? Oder kannst du mal eben auf die Kinder aufpassen? Ich bringe sie dir vorbei, meine Mitarbeiterin ist krank und ich muss den und den dahin fahren. Das ist schon schön, dass wir auch ein soziales Netzwerk darstellen. Mit Altersspanne von 0 bis knapp 90.
Wir kommen gleich nochmal auf die Kinder zu sprechen. Jetzt erstmal zu Ihnen. Ich möchte bei Ihnen bleiben. Sie sitzen mir hier gegenüber in Zivil, also keine Ordenstracht, keine Ordenskleidung.
Ich bin nicht so oft in meiner Ordenstracht, also in dieser offiziellen Ordenstracht. Das ist für mich ein Kleid, was ich zu Festen anziehe, zu liturgischen Anlässen.
Wir müssen auch sagen, wie der Orden heißt.
Genau, ne? Ich bin ja Dominikanerin.
Also, Dominikanerin.
Genau, ich bin Dominikanerin von Bethanien. Also Dominikanerinnen, das ist halt der Familienname sozusagen, der steht auch nach meinem Nachnamen OP, Ordo Predicatoris, Predigerorden, gehört zu einer großen Familie der Dominikaner und Dominikanerinnen. Und wir haben nochmal eine spezielle Ausrichtung, sind vor 150 Jahren gegründet. Und diese Ordenstracht ist typisch dominikanisch, nämlich sie ist ganz weiß, damals ein billiger Stoff, ungebleichte Wolle, war das Kleid der Armen. Das wollte man damit ausdrücken, Einfachheit, Armut, ein Arbeitskleid. Man hatte noch so eine Arbeitsschürze, das Skapulier. Das sind alles so symbolische Bedeutungen, was das auch heißen soll und was sie damals für eine Bedeutung hatten oder warum sie angeschafft wurden. Heute hat das natürlich alles nur noch Symbolcharakter und wir haben diese Ordenstracht als Zeichen der Gemeinschaft.
Der Kopf ist auch bedeckt, ne?
Genau, es gibt einen Schleier, der ist ja auch aus dieser Zeit entstanden, wo es üblich war, dass man sich den Kopf bedeckt.
Wobei Sie tragen den nicht so, dass die ganzen Haare weg sind, sondern Sie tragen den so ein bisschen weiter hinten. Ich habe mal Fotos gesehen.
Genau, der sitzt so halb auf dem Kopf, ist auch nicht immer ganz so bequem. Ich habe den gar nicht so gerne. Gehört für uns dazu.
Bei offiziellen Anlässen tragen Sie das.
Also wenn ich jetzt im Fernsehen zu sehen bin, bin ich zu 80% tatsächlich auch in Ordenskleid. Wenn man das irgendwie erwartet im Radio, muss das ja nicht sein, da sieht man es ja eh nicht. Es ist halt ein unpraktisches Kleid für den Alltag. Ja. Also mit 5 kleinen Kindern und viel weißem Stoff, das geht nicht gut. Also da müsste man viel Wäsche waschen.
Diese Ordenstracht oder Habit verschließt ja vielleicht Türen, aber öffnet auch Türen. Wann öffnet dieses Kleid Ihnen Türen? Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht?
Also sie öffnet in dem Moment, wo man mir Vertrauen entgegenbringt, weil ich eine Frau bin, die sich Gott geweiht hat. Ich komme also sehr viel schneller mit Menschen auf existenzielle Themen zu sprechen, als ich vielleicht als Frau Schmidt das machen würde. Also dass man mir schneller Dinge anvertraut und mit mir ins Gespräch kommt. Es verschließt Türen, wenn ich in so eine Schublade gesteckt werde. Der katholischen Kirche, Menschen, die schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben oder die einfach nur sich wehren vor was auch immer. Da habe ich dann schlechte Chancen, weil ich dann gleichzeitig die ganze Kirche symbolisiere und vertrete.
Dann sind sie alles Hexenverbrennung, Kreuzzüge.
Ja, und der Papst und überhaupt. Also da gibt es so sehr Allgemeinplätze. ich versuche dann trotzdem, sage ich mal, mit meiner Offenheit und Lockerheit die Menschen zu überzeugen, ich bin nur auch ein, ich bin eine Frau, ja? Ich habe einen besonderen Lebensweg gewählt und den muss ich so gut gehen, wie ich das kann.
Und Sie sind das, nicht Kirche.
Und ich bin nicht Kirche, ich bin ein Teil der Kirche, ich bin auch Kirche. Das sage ich auch. Also ich sage, auch ich bin Kirche. Und das macht manchen Leuten auch Hoffnung, zu sagen, ja, dann kann ich ja auch Kirche sein. Wenn Sie das sein können, mit Ihren Einstellungen, mit Ihrer Offenheit und Fröhlichkeit, dann bin ich ja doch nicht so weit weg.
Also, haben Sie Probleme manchmal mit Ihrer Kirche?
Ja, habe ich. Aha. Ich habe schon Probleme auch mit der Kirche, natürlich. Ich habe immer Probleme, wenn es um hierarchisch organisierte Strukturen geht, weil ich sehr freiheitsliebend bin, weil ich Erfahrungen auch gemacht habe in solchen Strukturen, die nicht gut waren. Von daher bin ich da immer sehr skeptisch, aber es kann ja gut gelebt werden. Und ich habe natürlich immer wieder Probleme mit bestimmten Einstellungen, die manchmal nicht so menschenfern sind. Also wo man nicht guckt, was braucht dieser Mensch jetzt, sondern bestimmte Tätigkeiten verurteilt und damit den Mensch hineinzieht. Oder wenn Menschen sich da gegängelt fühlen oder nicht frei fühlen. Für mich ist das Siegel für gute Kirche, die es auch gibt, ja, gute katholische Kirche, die Freiheit und die Würde des Menschen, wenn das wirklich gelebt wird und man das spürt, du bist geliebt, du bist ein besonderer Mensch. Es gibt Dinge, da müssen wir drüber diskutieren oder die passen uns nicht so in unser Weltbild.
Die Frau aber deswegen, hat ja in der katholischen Kirche nicht viel zu sagen.
Ne? Genau, das ist zum Beispiel eine Sache. Ja. Ich bin jetzt, ja, ein bisschen feministisch bin ich schon, aber jetzt nicht so im Allgemeinen, dass man sagt, so, ich bin jetzt da militante Vertreterin dafür. Aber ich würde mich gerne mehr gewertschätzt fühlen für manche Dinge. Also, sag ich mal, wenn man von Frauenquote in der Wirtschaft spricht, das ist noch bei der Kirche weit entfernt, dass da in Führungspositionen, wenn man das mal aus diesem Aspekt der wirtschaftlichen Sichtweise sieht, ist das noch undenkbar.
Schwester Jordana, Ihr Orden, die Dominikanerinnen von Bethanien, gegründet, haben Sie gesagt, im 19. Jahrhundert.
Erzählen vor genau 150 Jahren.
Vor genau 150 Jahren, genau. Erzählen Sie uns die Geschichte von diesem Gründer. Ich habe mal nachgeschaut, der heißt Jean-Joseph Lataste, ein französischer Pater, ein Dominikaner.
Ein Dominikaner, genau. Das war ein junger Mann, der einfach auf der Suche war nach seiner Lebensform, wollte erst heiraten, seine Geliebte ist dann leider verstorben. Und dann ist er halt in einen Orden getreten. Und dann wurde er als junger Priester in ein Frauengefängnis geschickt, um da Besinnungstage zu halten. Hat ziemlich viel Angst mitgebracht, weil es waren ja alles Verbrecherinnen. So ist es ihm beigebracht worden von der Gesellschaft, von seinen Eltern, wo er wohnte. Er wohnte auch gegenüber dieses Frauengefängnis, ist er aufgewachsen. Und er hat den Auftrag Jesu wirklich ernst genommen, jeden Menschen mit Würde zu betrachten und hat mit diesen liebevollen Augen auf diese Frauen geguckt und sie auch wirklich angesprochen mit meine lieben Schwestern. Und er hat gesagt, das meine ich so, das sind nicht nur leere Worte, ich will euch meine Freundschaft anbieten. Und dadurch hatte er die volle Aufmerksamkeit der Frauen.
Was waren das für Frauen?
Naja, das sind Frauen, die aus Not heraus gehandelt haben, zum Beispiel, weil sie als Dienstmädchen von ihrem Dienstherrn geschwängert wurden und dann abgeschoben wurden und aus Not ihre Kinder umgebracht haben oder abgetrieben haben, was natürlich nicht gut ist, zumindest nicht die Kindstötung, aber aus einer riesigen Not heraus entstanden ist. Oder die dann auf der Straße standen und ja,
bettelten
sich und genau, sich prostituierten, vielleicht stehlen mussten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und die waren ein für alle Mal abgestempelt. Also wer damals im Gefängnis war, kriegte auch nie wieder eine Stelle oder eine Wohnung. Sie war immer die aus dem Gefängnis kam. Und das ist eben das, was der Vater Lataste ihnen vermitteln wollte. Ihr seid vor Gott rehabilitiert. Für Gott ist das egal, ob ihr jetzt hier im Gefängnis sitzt. Wenn ihr hier raus seid, ist die Schuld abgesühnt. Das ist vorbei. Ihr dürft neu anfangen. Und das war natürlich sowas Besonderes für die Frauen, weil sie so Hoffnung hatten plötzlich. Ja?
Also, und was passierte dann, als die ihre Strafe abgesessen hatten?
Genau, also dann hat er gesagt, okay, du kannst nicht nur schöne Worte machen, die Gesellschaft kriegst du nicht so schnell verändert. Du musst etwas schaffen, wo die Frauen hin können. Und er hat zumindest für einen Teil der Frauen, die eine Ordensberufung verspürt haben, das war damals natürlich undenkbar, dass solche Frauen in ein Kloster gingen, hat er gesagt, sie haben das gleiche Recht, Ordensleben zu leben, wie jede andere Frau auch. Wir gründen einen Konvent, wo jeder unabhängig seiner Herkunft gleichberechtigt auf Augenhöhe miteinander leben kann. Und das ist so unsere Anschauung, unsere Werte sind so, dass wir sagen, jeder hat die Chance, ein anderes Leben zu führen, egal was gerade gewesen ist.
Das heißt, die Dominikanerinnen von Bethanien berufen sich auf diese Gedanken.
Genau.
Und es könnte jetzt auch sein, hier in Ihrem Konvent, ich weiß nicht, wie viel sie sind, 18?
18, genau.
Ungefähr. Ja. Könnten auch Mitschwestern sein, die eine Vergangenheit haben, ja, über die sie vielleicht nicht sprechen wollen.
Genau. Und dazu hat auch jeder das Recht, nicht über ihre Vergangenheit zu sprechen.
Das wird hier eingehalten.
Das wird hier eingehalten. Mhm. Auch ich habe nicht das Recht, über die Vergangenheit irgendeiner Mitschwester zu sprechen. Wir haben sowas wie Diskretion, nennen wir das. Früher wurde das sehr ernst genommen. Da wurde nie über die Vergangenheit gesprochen. Da hätte ich jetzt auch nie so ein Buch schreiben können, wie ich es geschrieben habe, wo ich ein bisschen meine Berufung erzähle. Das ist heute was lockerer. Mhm. Und trotzdem werde ich sie nie lückenlos erzählen, meine Geschichte, um mich auch verwechselbar zu machen. Also jeder darf auch mit jedem rauskommen, was er möchte, aber er muss nicht. Mhm. Und das ist schon das Schöne und das Besondere.
Wäre es heute möglich, Frauen aus dem Gefängnis im Orden aufzunehmen, so wie damals?
Ja, es wäre heute möglich. Mhm. Also heute wird es natürlich mit der Diskussion ein bisschen schwieriger, weil heute natürlich durch die Medien sehr viel mehr öffentlich gemacht wird. Das heißt, es gab tatsächlich irgendwann mal eine Frau, die Frau vom Dutroux, diesem Kinderschänder, ging damals groß durch die Medien, die in einen Orden eintreten wollte. Mhm. Und das macht es natürlich unmöglich, tatsächlich neu anzufangen, wenn sowas veröffentlicht wird. Aber im Prinzip könnte das passieren, ja.
Und nochmal dieses Wort, dieser Name Bethanien, das ist ja ein biblischer Name.
Genau, das ist ein Ort in der Nähe von Jerusalem, beziehungsweise im heutigen Jerusalem ein Stadtteil. Und das war ein Ort, wo drei Geschwister gewohnt haben, Martha, Maria und Lazarus. Und Jesus war da furchtbar gerne als Freund zu Besuch. Einfach Füße hochlegen, mit seinen Jüngern zusammen sein, im Garten sitzen. Und da sind schöne Gespräche entstanden. Und das ist ein Ort, wo man einfach da sein darf. Und die damalige Theologie sagte auch, dass Martha und Maria ein sehr ungleiches Geschwisterpaar war. Maria wäre angeblich diese Maria Magdalena, die ehemalige Prostituierte, die aber von Jesus ja rehabilitiert wurde. Sie war ja nachher die Erste, die die Auferstehung bezeugte. Sie war diejenige, die mit der heiligen Mutter Gottes am Kreuz gestanden hat, auf Augenhöhe. Und das ist auch Bethanien, dass man sagt, Maria Magdalena unterm Kreuz mit Maria auf Augenhöhe, die beiden Frauen vereint in einer Liebe, das ist Bethanien, sonst nichts. Mhm. Ja, also dieses Gleichwertige, egal was du gemacht hast.
Und dieser Orden ist ja auch ein sehr, ich sag mal, lockerer Orden, also was jetzt die Atmosphäre angeht. Man kommt rein, man wird freundlich empfangen. Sie sitzen hier nicht in Ordenskleidung, sie gehen viel nach draußen. Sie dürfen auch sehr in den Medien präsent sein. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Sie haben das Wort zum Sonntag gesprochen. Sie haben auch einen Film gemacht. Sie sind nach Jerusalem gereist mit einem ZDF-Moderator, ein langer Dokumentarfilm. Dann sind Sie auf Buchlesungen. Sie haben zwei Bücher geschrieben, Das letzte Ente zu verschenken, so der Titel. Da machen Sie gerade ein bisschen Werbung und lesen. Dürfen Sie das?
Ja, ich darf das, aber auch tatsächlich, ich darf das so betont, ich habe um Erlaubnis gefragt. Also ich bespreche schon mit meiner Ordensoberin die großen Sachen, die ich mache. Ich habe aber auch das Vertrauen, wenn eine Anfrage kommt, machen Sie ein Interview, dass ich dann auch Ja sagen darf, dann informiere ich darüber. Das ist meine Gabe, dass ich das kann. Ich kann gut reden.
Ich wollte gerade denken, vor dem Mikrofon. Man könnte ja denken, und, das ist ein bisschen eitel für eine Ordensfrau, im Fernsehen auftreten.
Ja, vielleicht, aber ich bin ja ziemlich geerdet. Also ich würde das nicht 100% machen. Ich bin Kinderdorfmutter und vorher war ich Erziehungsleitung. Und nebenbei mache ich ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, weil es mir auch zufliegt. Ich suche mir das nicht. Ich bin jetzt nicht bemüht, irgendwie wieder einen neuen Auftrag zu bekommen. Ich habe da Spaß dran, ich mache das gerne und fühle das auch ein bisschen als Verantwortung. Also zu sagen, ich habe was zu sagen scheinbar und ich mache Menschen Mut durch meine Art, Gott zu sehen oder Kirche zu sehen. Und das finde ich auch, habe ich eine Verpflichtung, das auch zu tun. Und ich mache es gerne.
Also, und Sie verdienen auch Geld damit, für Ihren Orden.
Genau, ich verdiene auch Geld für meinen Orden.
Ja. Alles, was Sie verdienen, geben Sie ja ab hier.
Genau, das geht eins zu eins weiter an die gesamte Gemeinschaft des Ordens. Ja.
Wir sitzen hier im Konventgebäude. Mhm. Wir sitzen hier in einer alten Villa, die hat früher mal Kaisers Kaffee gehört, also dem Gründer dieses Lebensmittelgeschäftes, das wir ja alle kennen. Es ist eine wunderschöne, ein alter Klinkerbau und ganz hohe Fenster. Wir können auf den Park hinausschauen. Und das hier ist so ein richtiger, kleiner, wie so ein Konferenzsaal, auch mit alten Möbeln. So was Schlossähnliches hat das fast. Mhm. Was spielt sich hier alles ab in diesem Hauptgebäude?
Also das ist der Wohnort seit anderthalb Jahren, aber erst meiner Mitschwestern. Ich habe hier zwar auch ein Zimmer, aber ich lebe normalerweise bei den Kindern. Da habe ich mein Bett. Und nur wenn ich mal eine Auszeit brauche, bin ich mal hier. Hier wird das Konvents, das Gemeinschaftsleben geführt. Das heißt, hier wird gemeinsam gegessen, hier wird gemeinsam gebetet. Wir haben ja noch eine Kapelle, wo die Laudes und die Vesper stattfindet, das Morgengebet, das Abendgebet, nachmittags eine Anbetung, eine eucharistische, die Messe gefeiert wird. Hier wird gegessen, dreimal am Tag miteinander. Also es wird Wert auf Gemeinschaft gelegt. Gestern Abend hatten wir noch Rekreation, das ist dieses gemütliche Beisammensein. Wir spielen furchtbar gerne Karten und ich habe leider nicht gewonnen, aber das machen wir halt auch miteinander, schöne Dinge machen und mal einen Ausflug, sich begegnen, wenn ich irgendwie ganz müde bin oder verzweifelt bin über irgendwelche Situationen, die gerade in der Familie sind, in der Kinderdorffamilie, dann komme ich gerne mal hier rüber, trinke eine Tasse Tee und irgendjemand hat immer Zeit, der Kinderdorfmütter, der ehemaligen Kinderdorfmütter, die ja meine Mitschwestern fast alle sind, mit mir zu sprechen oder mal zu sagen, ja, das kenne ich und das wird besser und jetzt mach mal langsam. Ne? Das tut gut. Also es ist einfach schön, so eine Gemeinschaft im Rücken zu haben. Ich kann leider aufgrund meiner jetzigen Tätigkeit, auch weil ich sehr kleine Kinder noch habe und immer wieder auch zu wenig Personal in meiner Familie hatte, wenig am wirklichen Konventsleben teilnehmen. Das ist was ich
irgendwann... Die regelmäßigen Gebetszeiten können Sie sicher nicht einhalten.
Kann ich im Moment nicht einhalten. Die Zeiten werden sich wahrscheinlich ändern irgendwann, wenn die Kinder alle in der Schule sind. Aber ich fühle mich mitgetragen von den anderen Schwestern, die sagen auch, ja, wir denken an dich, wenn wir beten.
Thema Ordenseintritt. Schwester Jordana, diese Gemeinschaft hier bei den Dominikanerinnen von Bethanien ist Ihr zweiter Orden, in dem Sie leben. Lassen Sie uns überhaupt über den Ordenseintritt an sich sprechen. Sie waren ja eine ganz junge Frau, ich glaube 21 Jahre. Dann haben Sie überlegt, ja, ich gehe ins Kloster. Sie haben eine Ausbildung gemacht, damals noch als Kinderkrankenschwester. Wie kam die Idee, plötzlich ins Kloster zu gehen?
Also die Idee tauchte schon mit 16 auf. Und zwar, ich hatte eine Freundin, die Kontakt in ein Kloster hatte und die irgendwann sagte, ich habe ein Jahr Zeit nach meinem Abschluss, ich gehe da oben hin, ich gehe nach Dänemark in ein Kloster und verbringe da das Jahr, bis ich meine Ausbildung anfange. Und ich fand das cool. Ich fand das erstmal total spannend, weil Ausland und Kloster kannte ich nicht. Und ich habe gesagt, ich komme dich besuchen. Und bin auch tatsächlich dort gewesen und habe plötzlich eine ganz andere Welt kennengelernt, die mir gefiel. Also da war was von dieser Gemeinschaft zu spüren, die wir ja alle irgendwie auch suchen. Es hatte diese geregelten Abläufe von Gebets und Arbeit, fand ich sehr beruhigend. Das Gelände war dort sehr schön. Ich mag Dänemark, ich war sehr gerne da oben. Ich fühlte mich so ein Stück zu Hause. Und ich glaube, so fängt Berufung an. Ein Ort, wo man hinkommt und sich zu Hause fühlt und denkt, hier könntest du sein. Und dann kam natürlich die Auseinandersetzung mit dem Leben an sich. Ja, was bedeutet Ordensleben? Wie sieht es mit meiner Gottesbeziehung denn aus? Also, dass ich eine Gottesbeziehung hatte, das wusste ich schon immer. Der war sehr präsent in meinem Leben.
Sie sind katholisch erzogen.
Ich bin katholisch erzogen. Also gemischt erzogen, würde ich mal sagen. Mein Vater ist evangelisch. Ich wurde religiös erzogen, würde ich mal so sagen. Also ich habe eine Gottesbeziehung entwickeln dürfen. Die wurde auch gefördert. Und das finde ich was ganz Wunderbares. Also da habe ich was ganz Selbstverständliches mitbekommen. Und das muss ich natürlich auf Herz und Nieren prüfen. Trägt das, dass ich so ein Leben führen möchte.
Und kann man das denn in dem Alter 17, 18, 19?
Also fragen Sie 17, 18-Jährige, die sagen Ihnen, natürlich kann man das. Heute sehe ich das natürlich kritischer, wenn ich jetzt 17-Jährige vor mir stehen habe, die irgendwie sagen, ich mache das und das, dann bin ich natürlich erstmal kritisch und dann werde ich erstmal erwachsen. Ich war der Überzeugung, das stimmt so, kriegte auch von Dänemark die Überzeugung vorgelegt und auch die Ermutigung und auch die Bindung. Ja, also die haben schon gesagt, jetzt komm auch und du bist berufen. Die hätten gehabt, dass ich am liebsten vor der Ausbildung schon eingetreten wäre. Zum Glück haben meine Eltern gesagt, nee, erst Ausbildung, dann kannst du gucken, ob du das dann immer noch möchtest.
Was haben Ihre Eltern überhaupt dazu gesagt, dass sie ins Kloster wollen?
Auch die fanden das, glaube ich, erstmal ganz schrecklich, also weil das so weit weg war. Und sie haben auch gespürt, dass dieses strenge Leben nicht so lebensfreundlich ist und hatten sich Sorgen gemacht. Mit Recht, also wie ich danach herausgestellt, also wie sie sich herausgestellt hatte.
Und die Freunde und Freundinnen?
Die haben das akzeptiert, die fanden das interessant, exotisch, haben aber auch Wetten abgeschlossen, wie schnell ich wieder zurück bin. Also, dass ich doch bald wieder austreten werde, weil ich so nicht so typisch in das Ordensbild passte.
Sie waren ja so ein bisschen so eine...
Ein bisschen flippig, ja, schon sehr autonom. Ich habe eine Ente gefahren, war immer bunt angezogen, war auch nicht so eine Kirchgängerin, also nicht so eine Fromme, wo man denkt, ja klar, die kann nur ins Kloster gehen. Überhaupt nicht. Von daher war das schon exotisch und ja, die hat Spleens dann, der eine ist halt Kloster. Und die waren schon verwundert, dass ich dann tatsächlich ging und auch blieb.
Und da machen wir jetzt mal einen Cut oder eine kleine Pause. Wie es weitergeht in dem Kloster der Zisterzienserinnen, das hören wir gleich. Wir hören jetzt erstmal ein Stück Musik. Wir hören Sandy Shaw, Those Were the Days.
Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life.
Das war Sandy Shaw, Those Were the Days, gewünscht von Schwester Jordana, von den Dominikanerinnen von Bethanien. Sie ist heute unser Gast. Ich bin Gisela Keuerleber. Erstmal, weshalb dieses Musikstück?
Ich mag's. Ich finde es einfach sehr schön. Wir haben das damals, ich habe es richtig wahrgenommen, erst bei unserer Diplomfeier der Heilpädagogen, wo es auf der Bühne gesungen wurde und wir uns in die Arme fielen und das mitgesungen haben. Einfach als schönen Rückblick auf die schöne Zeit, die wir verlebt haben. Und das symbolisiert dieses Lied für mich. Also wenn ich das höre, dann wird mir ganz warm ums Herz und denke, ja, was hast du schon tolle Sachen erlebt.
Nicht ganz so toll war es dann in dem Kloster, in das Sie eingetreten sind. Ihr erstes Kloster als ganz junge Frau. Sie haben fast nichts mitgenommen. Sie haben ziemlich alles verschenkt, was Sie damals besessen hatten.
Ja, weil da habe ich wirklich Armut gelobt. Es gab nicht viel, was man brauchte. Alle anderen Sachen bekam man zugeteilt.
Und Sie haben da immer die Ordenstracht getragen?
Nee, zu den Arbeitszeiten nicht. Da haben wir auch Jeans und T-Shirt getragen, aber dann mit einem kurzen Schleier. Weil wenn man im Garten arbeitet, dann muss auch irgendwie praktische Kleidung her. Genau, dann bin ich eingetreten mit 21 tatsächlich. Ich
habe selber fast nicht in Dänemark.
Ich habe dann schon gemerkt, das war der radikalste Schritt, den ich jemals gemacht habe. Also vom normalen, flippigen Ausbildungsleben in ein kontemplatives Kloster, was sich dem Stillschweigen auch verschrieben hat. Das heißt, ich durfte plötzlich nicht mehr reden, auch mit meiner Freundin nicht mehr, weil vorher als Besucherin durfte ich das noch. Jetzt war ich ja Kandidatin und durfte das nicht mehr. Das heißt, wir mussten uns jetzt an alle Ordensregeln halten. Ich musste für alle Sachen fragen. Das war für mich sehr ungewohnt. Also wenn man eine neue Zahnpasta brauchte oder die Socken kaputt waren oder selbst wenn man ein kleines Bildchen, was man gemalt hatte, an irgendjemand schenken wollte, kriegte man richtig Ärger, wenn man das gemacht hatte, ohne die Oberen vorher zu fragen. Und diese Freiheit, die ich da am Anfang gespürt habe, die wurde immer mehr eingeschränkt. Also die Äbtissin oder die Priorin damals noch des Klosters hatte so die Vorstellung, wieder ein ganz ursprüngliches Kloster zu werden. Also alle Regeln wieder einzuführen, die es früher gab. Also Observanz, also diese klösterliche Strenge wieder einzuführen. Es wurde ein neues Kloster gebaut, wo eine eindeutige Klausur auch war, die man nicht verlassen durfte ohne Erlaubnis. Wir sind nachts um drei dann aufgestanden, haben die sieben klassischen Gebetszeiten gebetet. Es wurde geschwiegen, es wurden Dinge eingeführt, zum Beispiel sich ins Refektorium, also im Speisesaal, zu knien, wenn man was zerschlagen hatte oder kaputt gemacht hatte.
Als Strafe, richtig?
Als Strafe, genau. Als Buße wird das ja immer nett umschrieben. Also man wurde schon sehr damit konfrontiert, du musst ein besserer Mensch werden und du sollst dich klein fühlen. Und das Gefühl war da schon sehr stark. Also dass wir die Kinder waren, ja, wir die unmündigen Kinder und sie die Mutter, die sich auch Mutter mit nennen. Und das war was, was mal ganz schön war am Anfang, aber mich mehr und mehr einengte. Sagt, das geht nicht. Also ich werde
erwachsen. Hat sich das auch entwickelt oder haben Sie das nur nicht sehen können?
Nee, das hat sich entwickelt.
Das hat sich immer mehr verstärkt.
Das wird immer, auch je mehr Macht diese Äbtissin hatte, wurde das schon auch extrem verstärkt. Und auch die Regeln wurden immer strenger. Also auch ich bin dann ja nach 4,5 Jahren ausgetreten. Ich habe auch von einer Freundin, die jetzt nicht mehr dort ist, also seit 10, 12 Jahren auch schon ausgetreten ist, gemerkt, dass danach noch mal viel härtere Sachen passiert sind. Ja, das war schon eine recht harte Zeit.
Also man merkt ja immer auch an solchen Strukturen, ob sie gut oder schlecht sind, wie Außenkontakte gehandhabt werden. Das heißt, darf man mit Außenstehenden sprechen, darf man Besuch bekommen, wie kann man Kontakt zu den Eltern und Freunden halten, wie darf man telefonieren, wie oft kann man Briefe freischreiben und so weiter. Wie war das?
Das war schon sehr zensiert. Also Briefe, durfte man 3 Briefe pro Woche schreiben, das ist eigentlich ganz viel, aber es war, wie gesagt, das waren diese 3, die man offen abgegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie jemals gelesen wurden, aber allein die Geste, ich gebe sie offen ab, gibt es eigentlich nur noch im Gefängnis, wenn da überhaupt. Medien wurden gar nicht genutzt, also Radios durften nicht benutzt werden. Also ich durfte meinen Kassettenrekorder, was er damals noch, benutzen, aber bitte nicht das Radio einschalten. Fernsehen wurde natürlich auch nicht gesehen, Internet gab es noch nicht.
Das war in den 90er Jahren?
Genau. Mhm. Also kam da auf, aber das war noch überhaupt kein Thema. Telefonate, ich durfte einmal in der Woche mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern eine Viertelstunde telefonieren. Das war alles.
Und wenn Sie da alleine?
Ja, da war ich alleine in irgendeinem Besenkammer, oder so, wo man sich ein bisschen zurückzog. Das durfte aber auch nicht länger sein. Also es, 7:15 wurde angerufen, 7 war komplett, da hatte man da zu sein. Also das war sehr reglementiert. Auch die Besuche, dann durfte ich mal 1-2 Stunden mit denen sprechen und rausgehen. Also da wurde auch der Besuch sehr eingeschränkt.
Haben Sie irgendwann das Gefühl gehabt, das ist jetzt fast wie in einer Sekte?
Ja, vor allen Dingen diese Abhängigkeit von der Oberen und die Unfreiheit, die da wirklich praktiziert wurde. Selbst die Zensur von Gedanken. Ja, also wenn ich schlechte Gedanken hatte bezüglich meiner Berufung, wenn ich eine Kritik habe an dem Führungsstil oder an irgendwelchen Sachen, dann wurde das dem Teufel zugeschrieben. Also dann war der halt, der meine Gedanken verwirrte. Und das sollte man möglichst öffentlich bekennen, damit man für einen beten konnte. Das sind schon sektierische Strukturen. Ja, also dieses Kontrolle über Gedanken und über die ganze Handlung. Ich war in keiner Weise frei. Also ich bin ein Freigeist, von daher habe ich mir eine Freiheit innen drin bewahrt, die ich zum Glück auch durch meine Gottesbeziehung hatte. Also dem habe ich erstmal keine Schuld gegeben, weil ich schnell gesehen habe, das ist ein Menschenkonstrukt, da hat der Gott nicht viel drin verloren, also keine Schuld.
Es ist eine Frau, die Macht ausüben wollte.
Genau,
ne?
Und das konnte ich schon sehen, konnte es aber nicht so in Worte fassen. Das ist ja ganz oft, wenn man in unguten Strukturen lebt, dass man das von innen erstmal lange nicht wahrnimmt oder nicht wahrhaben möchte und dann auch sehr hilflos ist, wie wehre ich mich dagegen. Wenn ich mich dagegen gewehrt habe, also aufmüpfig war, dann wurde ich auch abgestraft. Also es wurde auch manchmal eine ganze Woche lang nicht mit mir gesprochen. Also ich wurde geschnitten sozusagen. Ja.
Also das bisschen, was Sie sprechen durften überhaupt, ne, in dem Schweigekloster, das
genau, aber es geht ja auch über Blicke und das geht ja um Wahrnehmen der Person. Ja. Und das habe ich schon auch erlebt. Das war natürlich was, wo ich sehr drunter gelitten habe. Was ich aber auch erst wahrnehmen konnte, nachdem ich die Möglichkeit bekam, zum Glück, das ist wieder großartig gewesen, ein Praktikum machen konnte in einem Konvent mit Kinderdorf.
Wie sind Sie überhaupt weggekommen von dort?
Das hat sich so ergeben. Also es gab eine längere Zeit, wo ich gespürt habe, irgendwas muss ich verändern. Ich bin nicht glücklich, mir geht's nicht gut. Ich denke auch von der Seite der Ordensoberin, die hat gesehen, ich sage es jetzt mal böse ausgedrückt, die stört das Gesamtbild, weil sie sieht nicht glücklich aus.
Und Sie sind auch krank geworden. Ne?
Ich habe sehr wenig gegessen. Also man sah es mir einfach an, dass es mir nicht gut geht. Und dann hat sie mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, ein Praktikum zu machen in einem Kinderdorf, was Schwestern gehörte. Bin durch Zufall nach Bergisch Gladbach gekommen und habe dann ganz anderes Ordensleben kennengelernt, was sehr viel freiheitlicher war. Mit dieser Freiheit konnte ich erstmal nichts anfangen. Wenn man sehr lange in so engen Strukturen lebt, dann waren die Schwestern erstmal nicht ganz so richtig, weil sie eben keine Ordenstracht trugen, weil sie auch mal eine Gebetszeit ausfallen ließen, weil sie irgendeinen Termin hatten, weil sie ständig miteinander redeten und man sich auch mal eine Stunde festquatschen konnte. Das war für mich ganz fremd. Es hat mir gefallen, es war gut. Ich war aber auch erstmal froh, wieder nach Hause, also sprich nach Dänemark zu kommen. Habe aber dann gleich gemerkt, als ich zur Tür reinkam, war eine Schwester da, die sich nicht traute, mir guten Tag zu sagen, weil sie nicht die Erlaubnis dazu hatte. Das war wie so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sagte, das geht nicht, das ist unmenschlich, das kann man nicht machen, du musst hier raus. Und bin dann wenige Tage später tatsächlich ausgetreten.
Und das ging?
Das ging. Also man hat mich gut gehen lassen. Das ist auch sehr friedlich und gut gelaufen. Im Nachhinein wurde es ein bisschen unfriedlicher, weil ich dann auch darüber erzählt habe, was ich dort erlebt habe. Also auch Bischöfen erzählt habe, auch den Ordensgeneral, dem Generalabt. Und das war natürlich, das wurde nicht gerne gesehen. Das heißt, mir wurde dann auch der Kontakt mit meinen ehemaligen Mitschwestern verboten.
Aber das ist ja auch wichtig, ne?
Persona non grata, ja.
Dass sie das nicht auf sich beruhen ließen, sondern offen gemacht haben, was da für Strukturen herrschen.
Genau, das ist mit auch ein Grund, warum ich das in mein neues Buch aufgenommen habe, zu sagen, es gibt solche Strukturen, auch in der Kirche, natürlich auch in Firmen, in Familien, sonst wo. Und es ist wichtig, dass man darüber redet, dass man das nicht auf sich sitzen lässt und sich selbst womöglich auch noch schuldig fühlt, dass man dem nicht genügt.
Es gibt auch so eine Art Kontrollinstanz, die Klöster kontrolliert, oder nicht?
Nein, das ist ja alles nur bedingt. Geschlossene Systeme können irgendwie nicht richtig kontrolliert werden, es sei denn wieder mit sehr viel Macht, also von außen. Das muss aber dann tatsächlich von Rom bestimmt werden.
Und es muss einen Anlass geben.
Gott sei Dank ist ein Kloster autonom. Das hat sich so über die Jahrhunderte entwickelt. Das ist auch gut so. Das war gerade die Emanzipation von Frauenklöstern damals, sich frei zu machen von dieser Welt und tatsächlich in eigenen Kloster wirklich Dinge zu entwickeln, die außen noch nicht möglich waren, Bildung zum Beispiel. Das ist aber auch natürlich die Krux, das ist auch das Gefährliche. Das heißt, wenn man jetzt innerhalb eines Klosters gucken möchte, ist man natürlich auf die Offenheit der Mitglieder angewiesen, aber auch man braucht einen Schein zu sagen, hier, ich bin berechtigt dazu, hier reinzukommen.
Wie haben Sie im Nachhinein, Sie sind jetzt Mitte 40, das liegt jetzt doch schon... Ja, 22 Jahre zurück, genau. Wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie sagen, Sie haben diese schlechte Erfahrung hinter sich und sind im Reinen mit sich und mit allem?
Ja, im Reinen bin ich schon lange damit. Also ich kann auch die guten Seiten an dieser Zeit entdecken. Ich bin unglaublich stark geworden. Meine Gottesbeziehung ist ziemlich intensiviert worden in der Zeit. Ich weiß, ich komme aus unguten Situationen raus, ohne psychischen Schaden zu nehmen. Das ist schon eine Stärke, die ich daraus sehe. Und es gab auch schöne Zeiten dort. Es war ja nicht nur alles schlecht. Das ist ja auch in solchen Situationen oder in solchen Strukturen so, dass eben nicht alles furchtbar ist. Und ich habe es auch therapeutisch verarbeitet. Also das gehört für mich auch zum Selbstverständnis dazu, dass man sich selbst reflektiert und so guckt, was hängt davon noch, was beeinträchtigt dich heute noch. Das habe ich auch gemacht. Und ja, ich träume manchmal immer noch von der Zeit. Das ist so. Aber es sind keine Albträume.
Was ist aus dieser machtgierigen Priorin geworden?
Die macht immer noch weiter.
Die macht weiter?
Ja, ja. Sie ist irgendwann abgesetzt worden von Seiten des Ordens. Sie ist irgendwann nicht mehr Äbtissin gewesen, hat das aber wohl ihren Schwestern auch verschwiegen, dass sie das nicht mehr ist. Als dann klar wurde, der Orden möchte diese Frau nicht mehr als Obere haben, ist der gesamte Konvent oder das gesamte Kloster ausgetreten aus diesem Orden. Und haben was Neues gegründet, also eine neue geistliche Gemeinschaft, die bis heute immer noch in diesen Strukturen, das ist nur eine Vermutung, lebt. Sie ist weiterhin Oberin dieser Gemeinschaft. Alles geht weiter.
Mit denen, die noch bereit waren, damit zu machen.
Es gab auch welche, die dann gesagt haben, nee, ich nehme jetzt Abstand oder ich bleibe in Dänemark oder ich gehe weg. Mhm. Aber das wird natürlich auch schwieriger, wenn man 20 Jahre oder 25 Jahre da in so Strukturen lebt. Ja. Welche Perspektive habe ich gerade, wenn ich keine Ausbildung habe? Eben, viele sind sehr jung eingetreten, mit 16, 17 schon. Das ist natürlich dann das Leben gewesen. Und das fällt schon sehr schwer, sowas zu verlassen, selbst wenn es schwierig ist.
Haben Sie jemals den Gedanken gehabt, nach dieser schlechten Erfahrung, ich habe jetzt die Nase voll von Klosterleben und Orden, ich mache sowas überhaupt nicht mehr. Ich werde jetzt ganz normal und gehe in ein Krankenhaus.
Genau, ich hatte die Ausbildung. Ja, natürlich hatte ich immer wieder solche Gedanken, aber nicht aufgrund meiner Erfahrung, sondern eher aufgrund meines Wunsches, eigene Kinder zu haben oder in Beziehungen zu leben, einen Mann zu haben. Das gab es immer wieder mal. Gab es Phasen, die ganz heiß waren, wo ich sagte, oh, da muss ich jetzt, ich muss meine Koffer packen, ich muss was anderes machen. Wenn ich aber dann abgewogen habe, also ich hatte eine Freundin, die mir sagte, Jordana, in solchen Situationen, wenn ich zum Beispiel verliebt war, triffst du keine Entscheidung. Das sind Krisensituationen.
Eine Krisensituation. Genau.
Dann darfst du erst mal überlegen. Und meine Überlegungen sind dann letztendlich immer dahin gegangen, nee, ich habe so viel, ich bin auch glücklich im Orden, das möchte ich weitermachen. Ob es mein Leben lang so bleibt, weiß ich nicht. Klar habe ich jetzt die härtesten Zeiten bezüglich Kinderkriegen und sich verlieben, glaube ich, hinter mir. Aber wer weiß, was noch kommt. Ich habe mich ewig gebunden, das heißt, mein Wille ist da, zu sagen, das ist mein Leben. Ich bin auch zufrieden. Aber
theoretisch können Sie theoretisch das aufkündigen, dieses Gelübde.
Genau.
Dieses Gelöbnis.
Also, wenn mich eine neue Berufung ereilt, man weiß es ja nicht, also Gott hat mich schon öfters mal überrascht, dann könnte ich das lösen. Also wie ein Vertrag, eine Bitte an Rom schreiben, ich könnte von meinen Gelübden entbunden werden.
Und ein anderes Leben, ein neues Leben führen. Jordana Schmidt ist ihr bürgerlicher Name. Sie wurden am 6. März 1969 in Grevenbroich geboren. Ihr Elternhaus, Sie sind schon christlich erzogen worden.
Genau, ja. Wir sind in die Kirche gegangen. Ich bin sowohl mal in die evangelische Kirche gegangen, als auch in die katholische.
Genau, der Vater war evangelisch, Mutter katholisch.
Genau. Mhm. Ich habe auf das Kind des evangelischen Pastors aufgepasst. Also da war schon auch Beziehung, war auch in der Jungschar, also in so einer Kindergruppe dort. War aber schon mehr sozialisiert in unsere katholische Pfarrkirche hinein. Also da traf man sich mit den Freundinnen sonntags zur Messe und hat da sich nachher noch in die Bücherei gesetzt und Bücher gelesen und ausgetauscht und auf dem Friedhof Verstecken gespielt und in Jugendgruppen gewesen und im Kinderchor, was man damals so machte in der Pfarre.
Auf dem Land, ne?
Auf dem Land, genau. Und das war meine typische katholische Sozialisation. Und das hat mir viel gegeben. Also mein Vater hatte damals auch Stadtranderholungen mit organisiert und das war einfach toll. Ich habe viele schöne Stunden da erlebt und immer die getroffen, die ich wollte. Also es hatte auch natürlich eine religiöse Dimension, aber die war nicht so wichtig, sondern so dieses Gemeinschaftliche, was man da erlebt hat. Das war einfach klasse.
Was waren Sie für ein Kind? Sie haben Geschwister, ne? Waren Sie so die mittlere, die jüngste, eine wilde, eine ruhige?
Ich bin die jüngste. Ja. Also ich war schon, glaube ich, immer ein bisschen frech. Also ich weiß, meine Mutter erzählt mir so eine Geschichte, dass ich mal aus der Schule gekommen bin. Mama, heute durfte ich in der Ecke stehen. Aber ich fand das irgendwie toll. Also ich hatte nie so ein Bewusstsein von, ich habe was falsch gemacht. Ich war, glaube ich, auch selbstbewusst, ja, schon ein wildes Kind. Ich habe mich auch öfters geprügelt mit Jungs, war manchmal auch stärker tatsächlich. Habe viel draußen gespielt, also eigentlich eine schöne Zeit verbracht. Ja, so dieses, ja, was ich heute oft vermisse bei den Kindern, dass die kreativ draußen sich stundenlang beschmutzen und spielen und Rollenspiele erfinden und miteinander ins Spiel kommen, ohne irgendwelche Gerätschaften zu benötigen. Das habe ich erleben dürfen, das fand ich wunderbar.
Erinnern Sie sich noch, dass Sie so ein Lieblingsspiel hatten?
Ich bin so eine Puppenmami gewesen. Also die Puppen waren für mich schon sehr wichtig, das waren meine Kinder, meine Babys. Ich hatte schon immer so eine Affinität zu Babys und die wurden versorgt und ich war gerne Selbstversorgerin irgendwo in einem Waldhäuschen. Der Vater war irgendwie nie existent, der war nicht wichtig für mich. Also Jungs müssten nicht unbedingt mitspielen, aber ich habe Sachen angebaut und hatte meine ganzen Babys zu versorgen. Deswegen war für mich auch klar, ich will viele Kinder haben, ich will viele Babys haben. Dass sie natürlich auch mal groß werden, das habe ich dann in Kauf genommen, aber die Puppen blieben ja zum Glück immer klein. Ich bin dann sehr schnell auf richtige Babys umgewechselt. Also mit 12 Jahren fing ich schon an, Babysitter zu machen, wirklich auch bei ganz Neugeborenen oft schon. Ich kann mich an ein Nachbarskind erinnern, was ich schon mit 2 Wochen mit zu einem Kindergeburtstag genommen habe, weil ich auf die aufpassen musste. Mir wurde auch das Vertrauen entgegengebracht, dass ich gut mit diesen Kindern umging. Das habe ich geliebt. Ich habe mal irgendwann zusammengerechnet, dass ich um die 30 Babysitterkinder hatte.
Also schon die.
Das war mein Hobby.
Yeah. Also und dann gab es ja noch ein ganz besonderes Spiel, das Fingerkind-Spiel.
Genau, das habe ich gerne mit meinem Patenkind gespielt, das er ganz klein war. Ich hatte immer die Fantasie, ich möchte mal ein Findelkind finden. Weil ich war ja, wie gesagt, so verliebt in Babys und wollte ohne viel Aufwand eins haben sozusagen. Und dann habe ich gedacht, man kann ja auch eins finden. Davon hatte ich gehört, dass es das gibt. Und dann habe ich ihn manchmal in Decken eingewickelt. Und,
wie alt war das Patenkind?
Ach, der war 2 Monate, 3 Monate. Also wirklich noch ein Säugling, noch ganz kleiner. Und dann hinter den Sessel gelegt und gefunden. Und habe ich mit großer Sorgfalt gemacht. Also ihm ist wirklich nichts passiert. Aber für mich war das einfach was Tolles. Also so einen Bündelmensch zu finden und für das zu sorgen.
Schwester Jordana, und jetzt ist dieser Kindheitstraum tatsächlich in Erfüllung gegangen. Sie sind ja hier Kinderdorfmutter, verantwortlich im Kinderdorf von Bethanien, hier in Schwalmtal, Waldnil, für 5 Kinder.
Genau. Wir wohnen in einem wunderschönen Haus, haben Haustiere und jeder hat sein Zimmer und wir haben es gemütlich eingerichtet, haben ein Budget, was wir vom Kinderdorf bekommen, was wir ausgeben können für Dinge, die uns wichtig sind. Also für Lebensmittel natürlich, für Kleidung, Taschengeld, aber auch für Ausflüge oder was wir gerade so haben möchten.
Wie alt sind die Kinder und woher kommen die?
Kinder sind zwischen 3 und 7. Und bei uns wohnen Kinder im Kinderdorf, die durch das Jugendamt aus den Familien geholt wurden. Das heißt, da gab es eine Anzeige von wegen hier, es ist Kindeswohlgefährdung. Und dann gibt es in der Regel eine Klärungsphase, wo geguckt wird, welche Ressourcen sind noch in der Familie, können die nach kurzer Zeit behoben werden und können die Kinder wieder in die Familie zurückkehren? Oder läuft es aus einer Dauerunterbringung heraus, also dass die Kinder hier im Kinderdorf groß werden?
Und Ihre Kinder, wissen Sie das, ob sie bleiben oder wie ist das jetzt?
Also wissen tut man es nie 100%. Mhm. Die Perspektive ist eher auf Dauer, dass sie also bis zum 18. Lebensjahr bei mir wohnen werden. Ich also alle Phasen mit denen durchleben werde. Und natürlich die Beziehung wird auch über das 18. Lebensjahr hinaus bleiben, weil es auch eine mutterähnliche Beziehung ist. Es gibt die Ursprungsfamilien, es gibt die leiblichen Eltern, zu denen wir auch einen guten Kontakt pflegen. Die sind ja genauso wichtig für die Kinder. Und ich versuche den Eltern dann zu vermitteln, die Kinder können nicht bei ihnen leben, aber ich versuche es so gut wie möglich für ihre, an ihrer Stelle zu tun. Und sie sind jederzeit willkommen und wir pflegen Kontakt zu ihnen und die Kinder dürfen sie auch lieb haben, sollen das sogar.
Sie sagen, das Jugendamt entscheidet, die Kinder aus den Familien zu nehmen. Das heißt, da sind dann gravierende Dinge.
Genau. Ne? Verwahrlosung, Gewalt, psychische Erkrankungen der Mütter, Väter, Missbrauch, die ganze Palette.
Drogen.
Von Nicht-Erziehungsfähigkeit, also auch sehr junge Mütter. Da gibt es wenig, was es nicht gibt, sondern man liest von den schlimmen Fällen oft in den Medien, wenn es dann oft zu spät ist. Ich denke, es fehlt auch an Netzwerk, an sozialem Netzwerk, wenn Mütter überfordert sind, wenn die in unguten Eheverhältnissen oder Familienverhältnissen leben, wo sie keine Hilfe erfahren, wo sie Unterdrückung, Gewalt erleben. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung, um Kinder großzuziehen.
Das heißt, diese Kinder, die hier bei Ihnen sind, in Ihrer Familie, die sind nicht unbelastet. Die haben so einen ganzen Packen schon zu tragen.
Genau, das kann man generell sagen hier bei den Kindern im Kinderdorf. Die sind wirklich belastet. Das merkt man und sieht man vielen Kindern auch an. Ja. Also wir haben auch Kinder, die so einen alten Gesichtsausdruck haben, also die einfach nicht so kindlich, glücklich aussehen, ja, weil sie einfach vielleicht mit 4, 5 Jahren schon für ihre jüngeren Geschwister sorgen mussten oder weil sie halt viel Gewalt erfahren haben oder nicht gut versorgt wurden, die auch Entwicklungsdefizite haben, also nicht sprechen oder nicht sich bewegen können, ja, also die einfach, weiß ich nicht, in einem Raum großgezogen wurden und zwischendurch wurde ihnen was zu essen gegeben und dann fehlt natürlich ganz viel an Entwicklung und dann muss man halt mit allen Mitteln versuchen, das nachzuholen, diese Entwicklungsphasen nachzuholen, denen was zu geben. Therapeutische Möglichkeiten müssen alle ausgeschöpft werden. Wir haben hier Pferde vor Ort, was ich auch ganz wichtig finde, weil manche Kinder haben so das Vertrauen in Menschen verloren, dass die wirklich sicher sind. Aber so ein großer Gaul, der so Sicherheit ausstrahlt und dem ich mit ein paar Kniffen sagen kann, geradeaus oder steh und halt mich, das ist schon ganz wichtig. Da passieren schon kleine Wunder, dass man da wirklich sagen kann, da entsteht wieder Vertrauen, da passiert was. Das ist eine große Aufgabe, also da wirklich für jedes Kind das rauszusuchen, was es braucht. Ist eine große Herausforderung, gerade auch für mich als Kinderdorfmutter, die ich 24 Stunden mit den Kindern zusammen bin. Manchmal gehen die einem ganz schön auf die Nerven mit ihren Verhaltensweisen, weil sie nicht anders können. Ja, weil sie einfach sagen, siehst du mich immer noch, auch wenn ich die Tasse umschütte, auch wenn ich das mache, auch wenn ich jetzt immer nur Nö sage.
Die stellen Sie sehr auf die Probe.
Sehr. Und mit gutem Recht, ja, die sind geschädigt in ihrer Beziehung, also man nennt das auch frühe Bindungsstörung. Da brauchen die ganz, ganz, ganz viel Sicherheit. Mhm. Und ich brauche ganz viel Hilfe, das durchzuhalten und dazu zu stehen. Zum Glück habe ich Pädagogen an meiner Seite, die mich unterstützen, wo ich dann auch mal sage, oh, mach du heute mal.
Ich kann nicht mehr.
Ich kann gerade nicht, genau.
Ist das schon vorgekommen, dass Sie einfach ausgelaugt sind oder verzweifelt oder mal?
Ja, das ist schon oft vorgekommen.
Pause
brauchen. Das ist schon eine ganz harte Arbeit. Ich habe ja 10 Jahre in der Erziehungsleitung gearbeitet, also in der eher supervisorischen Perspektive, dass ich von oben drauf geguckt habe. Ich habe immer geglaubt, ich könnte die Kinderdorfmütter verstehen und das nachfühlen. Wenn man wirklich drinsteckt, fühlt sich es nochmal anders an. Also das ist schon nochmal was ganz Besonderes, auch eine besondere Berufung, die auch auf Herz und Nieren geprüft wird. Ich komme auch mit Seiten in Berührung, wo ich glaube, die hast du gar nicht. Also, dass ich zum Beispiel
in
auch mal
selber.
Ja, sehr impulsiv reagieren kann oder mal schreie. Ich habe mich nie schreiend vorher erlebt. Und jetzt kann ich auch mal sagen, jetzt reicht's aber. Oder. Und das sind schon auch Grenzen. Und jede Mutter sagt mir, ja klar, kenne ich. Aber das spricht man ja nicht drüber. Man spricht ja oft nur über die schönen Seiten und wie toll man das gemacht hat. Aber dass man ganz schön an die Grenzen kommt, da wird auch in der Gesellschaft wenig drüber gesprochen. Und da möchte ich auch zu ermutigen, auch das ist wichtig zu sagen. Ja, du hast Grenzen, das gehört zu dir. Und an diesen Grenzen lernt das Kind auch. Wenn du mal wütend wirst, ja, dann sieht das, du bist wütend. Wow, gutes
Was
Vorbild.
Was machen Sie dann, wenn Sie mal nicht mehr können, so richtig am Limit sind?
Beten? Also wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich raus. Ja. Fahrrad fahren, eine Runde reiten. Ich habe zum Glück ein gutes Netzwerk an Freunden oder meine Mitschwestern, die auch dann abends mal kommen und babysitten. Also ich habe eine Menge, was ich gerne tue und was ich dann auch in Anspruch nehme. Also dass ich zum Beispiel rausgehe, dass ich mich bewege, dass ich Freunde treffe oder auch, wenn ich nicht weg kann, eine Freundin anrufe und mal 2 Stunden am Telefon quatsche.
So ganz normal eben.
Ganz normal. Oder hier zu meinen Mitschwestern gehe, die viel Erfahrung haben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Manchmal geht es auch nicht. Da hilft mir aber auch meine Gottesbeziehung zu sagen, okay, irgendwann sind sie im Bett abends und dann hast du Zeit für dich. Und ich sage dann auch Zeit für dich, Gott. Ja? Oder ich sehe auch mal einen Film gerne oder lese ein Buch.
Gab es auch mal richtige Glückssituationen mit den Kindern, dass so ein Kind dann so einen Moment hatte und sie haben gespürt, boah, jetzt hat er so einen Schritt gemacht oder sie?
Oh, ich blicke manchmal mit ganz viel Liebe und Stolz auf die Kinder. Also wenn die es geschafft haben, weiß ich nicht, irgendein Problem zu lösen oder jetzt nicht auszuflippen. Also ich habe ein Kind, was sehr schnell aggressiv wurde und wo ich jetzt merke, boah, der macht das nicht mehr so oft oder der schafft es, darüber zu reden, dass es ihm nicht gut geht. Oder meine Jüngste einen Entwicklungsschritt macht. Sie hat einiges nachholen müssen und das plötzlich kann. Ja, oder die mir die Ärmchen um den Hals schlägt und Mama sagt. Ja, das sind so Glücksmomente. Natürlich, Gott, ja, das ist
die
schön.
Die 3, ne?
Die 3, genau. Ja. Oder ich mit denen morgens bei Sonnenschein und Vogelgezwitscher zum Kindergarten gehe und denke, boah, du führst ein Leben, was du eigentlich gedacht hattest, du würdest es nie führen. Mhm. Also auch ein Stück Normalität. Das sind eigentlich meine Glücksmomente, so dieses im Alltag.
Mhm. Schwester Jordana, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit als Kinderdorfmutter hier in Schwalmtal-Waldnil im Bethanien-Kinderdorf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.